Ich rollte mit den Schultern und versuchte, 3 Wochen angestauten Stress aus dem Körper zu schütteln. Die Trainingsübungen unter Camp Pendletons Oberfläche hatten uns alles abverlangt. In Betonlabyrinthen zu kriechen, Sprengeinheiten zu simulieren, Datenwiederherstellung aus feindlichen Umgebungen zu trainieren. Das Ganze war so intensiv gewesen, dass ich inzwischen blind durch diese Tunnel hätte navigieren können. Meine Ausrüstung war ordentlich auf dem Bett arrangiert, jedes einzelne Teil gesäubert und nach Marines-Standards überprüft. In der Baracke war es ruhig. Die anderen aus meiner Einheit waren verstreut. Manche schliefen, andere überprüften ein letztes Mal ihr Equipment. Daniel Rees saß im Schneidersitz auf seinem Bett und zerlegte seine Seitenwaffe mit einer Präzision, die nur aus jahrelanger Einsatzerfahrung stammen konnte. Seine breiten Schultern und sein wettergegerbtes Gesicht erzählten Geschichten von unzähligen Touren. Er bewegte sich mit der stoischen Ruhe eines Mannes, der echten Kampf erlebt hatte. Auf dem Bett gegenüber saß Logan Barrett und sortierte seinen Rucksack nach einem System, das nur er verstand. Er war groß, drahtig und hatte die Angewohnheit, jede Aufgabe anzugehen, als sei sie ein Rätsel. Das Licht über ihm warf scharfe Reflexionen über die Narbe an seiner Kieferlinie. Ein Souvenir aus einem früheren Einsatz, über den er nie sprach. Nahe dem Fenster saß Caleb Morgan. Er polierte zum 4. Mal an diesem Tag den Lauf seines Gewehrs. Kräftig gebaut, mit Unterarmen voller tribalähnlicher Tattoos, strahlte er eine fast schon animalische Robustheit aus. Seine hochgekrempelten Ärmel ließen die Tinte deutlich erkennen. Alle paar Minuten warf er einen Blick nach draußen, als ob er auf etwas oder jemanden wartete. 3 Wochen lang hatten wir uns durch Simulationen gekämpft, die weniger wie Training und mehr wie Generalprobe für etwas Reales wirkten. Jede Bewegung war abgestimmt, jedes mögliche Kommunikationsversagen durchgespielt. Doch irgendetwas an dieser ganzen Sache war anders. Es fühlte sich nicht nach Routine an, eher wie ein Prolog. Die Tür quietschte und der Raum gefror augenblicklich, als Colonel Nathan Granger eintrat. Gespräche verstummten mitten im Satz. Niemand musste daran erinnert werden, Haltung anzunehmen. Granger hatte diese Wirkung. Sein silbergraues Haar war akkurat nach Vorschrift geschnitten, seine Uniform sah aus, als sei sie gerade erst frisch gebügelt worden. »Männer«, begann er, seine Stimme durchdrungen von jener unausgesprochenen Autorität, die man nicht beibringen kann. »Callahan, Rees, Barrett, Morgan. In 10 Minuten in Besprechungsraum C. Volle Dressuniform.« Daniel hob den Kopf und zog eine Augenbraue hoch. »Sir, geht es um unseren nächsten Einsatz?« Grangers Gesicht blieb regungslos, aber etwas in seiner Körperhaltung verriet Anspannung. 10 Minuten. Kein Wort zu spät.« Er verließ den Raum so wortlos, wie er gekommen war. Wir tauschten Blicke. In 3 Wochen hatte es keine private Unterweisung mit dem Colonel gegeben. Üblicherweise kamen unsere Einsatzbefehle durch die regulären Kanäle mit ordnungsgemäßer Dokumentation und Vorlaufzeit. Ich begann, mich umzuziehen. Jeder Knopf, jede Falte musste sitzen. Die Dressuniform fühlte sich nach all dem taktischen Gier der letzten Wochen fast fremd an. Doch Grangers Ton ließ keinen Zweifel zu. Das hier war ernst. Caleb verstaute seine Waffen und stand auf. »Ist euch aufgefallen, wie angespannt der Colonel in letzter Zeit wirkt?« »Was meinst du mit angespannt?« fragte Logan, während er seine Felduniform akribisch zusammenfaltete. »Ich meine, er wirkt irgendwie aufgeladen. Kein einziges Lächeln die letzten Tage.« Daniel schnallte sein Holster ab und griff nach seinem Jackett. »Offiziere werden nicht fürs Lächeln bezahlt morgen. Die treffen Entscheidungen, die wir nicht hinterfragen dürfen.« Wir marschierten schweigend über das Gelände, vorbei an Hangars und beleuchteten Transportkisten hin zum Besprechungsraum. Betonwände, ein klappriger Projektor, ein Tisch aus Metall. Alles wirkte wie aus der Zeit gefallen. Granger wartete bereits auf uns. Kein Adjutant, kein zweiter Offizier. Nur er. Und wir. »Tür schließen und setzen«, sagte er. Ich nahm auf einem der kalten Stühle Platz und bemerkte, dass er eine Mappe in der Hand hielt. Daneben lagen mehrere Formulare zur Geräteanforderung. Granger öffnete die Mappe und legte mehrere Luftaufnahmen auf den Tisch. Wüstengelände. Verfallene Betonstrukturen, halb im Sand versunkene Eingänge. Sie wurden für Operation True Sight ausgewählt, sagte er mit jener leisen Eindringlichkeit, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Dies ist ein klassifizierter Datenwiederbeschaffungsauftrag in der Nevada-Wüste. Die Bilder zeigten ein Forschungsgelände, das aussah, als sei es vor Jahrzehnten verlassen worden. Betonbunker, mit Sand überwachsene Straßen, gestrandete Eingangsschächte. Dieses Gelände wurde in den 50er Jahren für Waffenforschung genutzt, fuhr Granger fort. Offiziell wurde es 1950 geräumt. Laut Protokoll wurde sämtliches Material entfernt. Daniel betrachtete ein Bild. Wenn alles entfernt wurde, Sir, was sollen wir bergen? Granger kaute für einen Moment auf der Antwort. Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass wertvolle Technologien und Dokumente zurückgeblieben sein könnten. Informationen, die für aktuelle Operationen relevant sein könnten. Ich spürte, wie sich mein Magen zusammenzog. Militäranlagen wurden nicht einfach vergessen. Vor allem nicht mit wertvollem Equipment darin. Protokolle, Listen, Kontrollen, Dio, so etwas fiel nicht einfach unter den Tisch. Doch ich sagte nichts. Noch nicht. Was wir dort finden würden, konnte niemand von uns ahnen. Aber die Dunkelheit hatte schon begonnen, sich zusammenzuziehen. Und mit ihr etwas, das seit Jahrzehnten darauf wartete, entdeckt zu werden. Granger ließ die Fotografien über den Tisch gleiten. Ich griff nach einem der Bilder und betrachtete die staubige Landschaft. Aus der Luft wirkte alles wie ein Relikt vergangener Zeit. Halb vergrabene Betonbauten, verwitterte Straßen, kaum zu unterscheidende Formen, die von Wind und Sand fast vollständig verschluckt worden waren. Ziel ist es, das gesamte Gelände zu durchsuchen, sämtliche verbliebenen Dokumente und Technologien zu sichern und gegebenenfalls zu extrahieren, erklärte Granger mit tonloser Stimme. Die unterirdischen Strukturen erstrecken sich über schätzungsweise 40.000 Quadratfuß auf mehreren Ebenen. Caleb beugte sich vor. Sir, warum wurde die Anlage nicht vollständig geräumt? Das ist unüblich für einen so sensiblen Standort. Granger blickte zum dritten Mal auf seine Armbanduhr. Die Umstände der Schließung sind unklar. Es existieren keine vollständigen Aufzeichnungen über den Abtransport des Materials. Personal wurde versetzt, aber es gibt Lücken. Logan runzelte die Stirn. Was genau wurde in der Einrichtung erforscht? Granger hob den Blick, aber seine Antwort kam sofort. Diese Information liegt über Ihrem Freigabegrad. Ihre Aufgabe ist es, den aktuellen Zustand zu dokumentieren, nicht die Vergangenheit zu bewerten. Er schob uns die Geräteanforderungsformulare zu. Ich überflog die Listen und stutzte. Schneidbrenner, Sprengsätze, hochentwickelte Kommunikationsmittel, Vorräte für mindestens eine Woche, medizinische Notfallausstattung. Das war keine einfache Datenbergung. Das war eine Ausrüstungsliste für ein Krisenszenario. Sir, erwarten wir Widerstand? Fragte ich vorsichtig. Grangers Augen trafen meine. Für einen Moment schien etwas in seinem Blick aufzublitzen. Unentschlossenheit. Vielleicht Angst. Dann nickte er kaum merklich. Die Anlage ist seit Jahrzehnten unbesetzt, aber wir nehmen jede Vorsichtsmaßnahme. Sie erhalten vollen Zugriff auf alles, was auf der Liste steht. Abflug in 48 Stunden nach Nellis Air Force Base, Nevada. Was ist mit Rückzug? Fragte Daniel. Zeitfenster? Sie haben 72 Stunden Zeit für den gesamten Einsatz. Kontakt wird regelmäßig über einen Posten gehalten, den ich 20 Meter vom Zielstandort einrichten werde. Caleb verschränkte die Arme. Begleiten Sie uns ins Innere, Sir? Negativ, erwiderte Granger. Ich koordiniere von außen und halte Verbindung zum Hauptkommando. Er sammelte die Fotos ein, verstaute sie zurück in der Mappe. Die Betonung seiner nächsten Worte war deutlich. Dieses Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung für die nationale Sicherheit. Versagen ist keine Option. Dann stand er auf, prüfte ein letztes Mal seine Uhr, als hätte jede Minute eine tiefere Bedeutung, und ging zur Tür. »Noch Fragen?« fragte er, ohne sich umzudrehen. Logan hob die Hand. »Was sagen wir, wenn jemand nach unserer Abwesenheit fragt?« »Überlebenstraining, Navigation, nichts Genaueres.« Damit war die Besprechung beendet. Wir standen auf, verließen den Raum, doch bevor wir die Tür erreichten, blieb Granger stehen. »Und Gentlemen, diese Operation hat niemals stattgefunden. Verstehen Sie, was das bedeutet?« Wir nickten. Keiner sagte ein Wort. Die Bedeutung seiner Worte hallte nach. Was auch immer wir finden würden, es würde nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. 2 Tage später setzte unsere Transportmaschine, eine dröhnende C-130, auf dem Rollfeld der Nellies Air Force Base auf. Die Stunden seit dem Briefing waren verschwommen. Ausrüstung vorbereiten, Pläne studieren, Abläufe einprägen. Die Wüste lag wie eine uralte, schlafende Bestie vor uns. Trocken, leer, feindselig. Der Truck wartete bereits auf dem Rollfeld, ein schwerer Militärtransporter, ausgerüstet mit GPS, Funkgeräten, Vorräten und Werkzeugen. Daniel lud die Thermalschneidausrüstung auf die Ladefläche. Logan sortierte penibel unser Gepäck. Caleb überprüfte jedes einzelne Magazin, jede Sicherung. Ich verstaute die Kameras und die Dokumentationsausrüstung geschützt gegen Staub und Hitze. Der Weg hinaus ins Nichts zog sich über 6 Stunden. Kein Verkehr, keine Gebäude, keine Spuren menschlicher Präsenz. Die Koordinaten führten uns über unmarkierte Pfade, durch Ödland, das sich immer weiter ausdehnte. Als wir schließlich anhielten, sah die Umgebung aus wie jeder andere Abschnitt zuvor. Geröll, Buschwerk, niedrige Hügel. Und doch zeigte Logans GPS. Wir waren am Ziel. »Zielpunkt in 50 Metern«, verkündete er. Wir breiteten uns aus, durchkämmten die Fläche in Suchformation. Erst war da nichts. Dann entdeckte Caleb es. Eine seltsame Stelle im Boden, wo Metall durch den Sand schimmerte. Eine Struktur, fast gänzlich vom Wind verweht, mit Kanten aus Stahl. Das war der Eingang. 8 Fuß hoch, 4 Fuß breit, grün gestrichen. Zumindest war er das einmal gewesen. Jetzt war alles von Rost zerfressen. Mehrere Schlösser blockierten die Tür. Festgefressen vom Zahn der Zeit. Ich stellte Funkverbindung zum Außenposten her. Grangers Stimme war klar. Ohne Störungen. »Zentrale hier, Callahan. Zielort erreicht. Beginnen mit Zugang.« »Verstanden«, kam es zurück. »Dokumentieren Sie alles. Halten Sie Kontakt.« »Tür ist strukturell intakt, aber stark korrodiert. Alle Schlösser müssen geschnitten werden. Reese bereitet das Gerät vor.« Daniel entfachte den Schneidbrenner. Das blaue Flackern war das einzige Licht im beginnenden Abend. Schatten zuckten über die Felsen. Die Arbeit zog sich. Die Schlösser waren robust, hartnäckig, als hätten sie nie geöffnet werden sollen. Während Logan und Caleb den Sand vor dem Zugang freilegten und eine Treppe aus Beton sichtbar wurde, bemerkte ich etwas Beunruhigendes. Störgeräusche im Funk. Kurze, regelmäßige Störungen. 3 bis 5 Sekunden lang, alle 10 bis 15 Minuten. »Statische Interferenzen über mehrere Frequenzen«, meldete ich an Granger. »Regelmäßig auftretend.« »Vermerkt«, antwortete er. »Ursache könnte atmosphärisch oder technisch bedingt sein. Verfahren Sie mit dem Zugang.« Das letzte Schloss gab mit einem metallischen Knall nach. Die Tür ächzte, als Caleb und Logan sie aufzogen. Kalte, abgestandene Luft strömte nach draußen. Nicht giftig, aber alt, schwer. Etwas daran erinnerte mich an verrottenden Beton und nasse Kabel. Unsere Lampen erhellten eine Treppe, die hinab in völlige Dunkelheit führte. Die Wände waren dick, militärisch, mit Lüftungsschächten, die sich wie Adern entlangzogen. Die Notbeleuchtung reagierte nicht. Kein Strom. Nur nur unsere Schritte und das entfernte Rauschen des Windes draußen. Zentrale hier, Callahan. Zugang erfolgreich. Zeit 14.47 Uhr. Treppe führt schätzungsweise 9 Meter nach unten. Notbeleuchtung inaktiv. Verstanden. Halten Sie 15-minütige Funkprüfungen aufrecht. Dokumentieren Sie alle Funde. Ich überprüfte meine Kamera, den Seitenarm, meine Taschen. Die Männer taten das Gleiche. Dann ging Caleb voran. Ich übernahm die Nachhut. Der Beton unter unseren Stiefeln war fest. Die Schritte hallten dumpf. Je tiefer wir kamen, desto kühler wurde es. Die Luft roch nach Eisen und Stille. Am Fuß der Treppe erstreckte sich ein Gang in zwei Richtungen. Die Decken waren niedrig, der Boden glatt und staubig. Keine Geräusche, kein Licht. Nur das Summen unserer Atemgeräte und das Flackern der Lampen. Ich meldete erneut bei Granger: Zugang zur Hauptebene hergestellt. Korridor verläuft in beide Richtungen. Beginne mit systematischer Erkundung. Wir trennten uns. Daniel und ich nach links, Logan und Caleb nach rechts. Die Türen entlang der Gänge trugen schlichte Plaketten. Labor A, Labor B, Lager 1, Lager 2. Die Namen wirkten harmlos. Aber in dieser Dunkelheit, unter dieser dicken Erdschicht, hatte jedes Schild etwas Drohendes. Etwas wartete hier unten. Und wir würden es bald finden. Die Luft im Korridor war kühl und trocken, beinahe klinisch. Unsere Schritte hallten dumpf zwischen den dicken Betonwänden wieder. Ich hatte das seltsame Gefühl, als würde der Bunker jeden Laut verschlucken, als ob der Raum selbst nicht wollte, dass man gehört wurde. Die Gänge waren makellos konstruiert. Verstärkte Decken, regelmäßige Lüftungsschächte, eine Struktur, die nicht nur für Funktionalität, sondern für Langlebigkeit gebaut worden war. Doch die Stille wirkte nicht wie jene einer verlassenen Einrichtung. Sie fühlte sich lauernd an. Wachsam. Ich blieb eng hinter Daniel, während Caleb und Logan die rechte Korridorseite erkundeten. Alle 20 bis 30 Fuß eine Tür, Beschriftungen aus Metall, schlicht, unauffällig, Labor A, Labor B, Lagerraum 1, Lagerraum 2. Die Musterhaftigkeit der Anordnung war beunruhigend, als hätte jemand ein System geschaffen, das sich ins Unendliche fortsetzen konnte. Eric, flüsterte Daniel hinter seinem Atemschutzfilter. Nimmst du das auch wahr? Was meinst du? Es ist zu sauber, zu ordentlich. Für ein Gelände, das angeblich seit Jahrzehnten unberührt ist. Ich nickte, sagte aber nichts. Denn er hatte recht. Staub lag zwar auf dem Boden, doch es fehlten Spinnweben. Kein Abfall, keine Verrottung, kein Anzeichen von Zeit, als ob jemand das Ganze konserviert hätte. Oder als ob es nie wirklich verlassen worden war. Ich prüfte meine Kamera und begann damit, die Raumbeschilderungen zu dokumentieren. Daniel sicherte währenddessen die Türen, testete die Klinken. Die erste, Labor A, war nicht verschlossen. Mit einem leisen Quietschen öffnete sie sich. Der Raum dahinter war gefüllt mit altem wissenschaftlichem Gerät. Werkbänke in Reihen, Oszilloskope mit runden verstaubten Bildschirmen, Mikroskope mit Messinggehäusen, handgeschriebene Notizen auf vergilbtem Papier. Die gesamte Einrichtung wirkte, als hätte man sie eines Tages einfach verlassen, als wäre jemand zur Pause gegangen und nie zurückgekehrt. Ich bewegte mich langsam durch das Labor, machte Fotos aus verschiedenen Winkeln. Auf einem Tisch lag ein geöffnetes Notizbuch. Die Schrift war ordentlich, technisch. Diagramme, Messwerte, Beobachtungen. Es roch nach kaltem Metall und alter Tinte. Ein Mikroskop war noch mit einem Glaspräparat bestückt. Ich beugte mich näher, konnte aber bei dem schwachen Licht nicht erkennen, was darauf war. Alles war alt, ja, aber nicht zerstört. Als ob die Zeit hier drin langsamer verlaufen wäre. Aus dem gegenüberliegenden Raum, vermutlich Labor B, hörte ich Logans Stimme. Hier drüben ist es genauso. Parallele Forschungseinheiten. Alles synchron angelegt. Ich verließ Labor R und betrat den nächsten Raum. Die Anordnung war ähnlich, doch das Equipment war anspruchsvoller. Raffiniertere Optiken, Prototypen von Kameraeinheiten, Glaslinsen von beeindruckender Präzision. Es war klar, hier wurde ernsthafte, teure Forschung betrieben. Und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg. Dann rief Caleb plötzlich von weiter hinten im Korridor: Eric, Daniel, ihr müsst das hier sehen! Sein Ton war anders, dringlicher, fast gehetzt. Wir folgten seiner Stimme bis zu einem größeren Labor, dessen Tür weit offen stand. An der hinteren Wand war etwas eingeritzt. Es begann mit den Worten: Sie sind hier. Die Buchstaben waren nicht geschrieben. Sie waren in das Betonfundament gekratzt worden. Mindestens 6 Zoll hoch, grob, unregelmäßig. Darunter: Vertraue deinen Augen nicht. Und ganz unten, schwächer, aber noch lesbar: Whittaker hatte recht. Das alles war mit etwas Spitzem in den Beton geritzt worden. Vielleicht ein Messer oder ein Werkzeug. Die Linien waren tief, brutal, als hätte derjenige Stunden damit verbracht, sich die Worte aus der Seele zu schneiden. Blut, sagte Logan, seine Lampe auf den Boden gerichtet. Ich trat einen Schritt näher und sah es. Dunkle rostbraune Flecken, großflächig verteilt unter den eingeritzten Botschaften. Die Form erinnerte an einen stehenden Körper, als hätte jemand dort gestanden, verletzt, blutend, während er versuchte, die Worte einzumeißeln. Ich fotografierte alles. Wort für Wort. Jede Spur von Gewalt und Verzweiflung. Caleb stand dabei regungslos hinter mir. Wer auch immer das war, der war allein und hatte Angst. Ich nickte nur. Denn auch ich begann es zu spüren. Ein sich langsam festsetzendes Unbehagen, das aus den Ritzen der Wände zu kriechen schien. Etwas war hier passiert. Etwas, das niemand gewusst hatte oder wissen sollte. Mein Funkgerät knackte. Grangers Stimme war leise, gedämpft durch Interferenzen. Callahan, Statusbericht. Zentrale, wir dokumentieren ungewöhnliche Funde. Graffitis in Beton geritzt, Hinweise auf psychische Belastung des Personals, keine technologischen Artefakte bisher. Verstanden. Bleiben Sie dran. Halten Sie Augen offen. Daniel hatte währenddessen den angrenzenden Raum betreten. Als ich ihm folgte, stockte mir der Atem. 2 Skelette saßen aufrecht an den Werkbänken, vollständig intakt, wie eingefroren in ihrer letzten Bewegung. Eines trug noch einen weißen Kittel. Ein Ausweis daran. Dr. Harold Crane. Das andere Skelett war ebenfalls mit Papieren und Ausweisdokumenten versehen. Dr. Margaret Hensley. Beide Schädel wiesen ein perfektes, rundes Loch direkt hinter dem rechten Ohr auf. Nahe Distanz, murmelte Daniel. Genaues Kaliber. Exekution oder koordinierter Suizid. Ich machte Fotos. Winkel, Position, persönliche Gegenstände. Es war alles zu exakt, zu kontrolliert. Keine Spuren von Panik. Kein Chaos, nur Stille. Warum? Fragte ich laut. Warum sich umbringen, wenn die Anlage ohnehin evakuiert wurde? Logan stand in der Tür und schüttelte langsam den Kopf. Vielleicht durften sie nicht gehen. Und während wir schweigend auf die leblosen Überreste dieser beiden Wissenschaftler blickten, wurde uns allen eines klar: Dies war keine gewöhnliche Forschungsstation. Und ihre Geheimnisse waren nie dazu gedacht, ans Licht zu kommen. Wir verließen das Labor mit den Skeletten langsamer, als wir es sollten. Jeder Schritt fühlte sich schwer an, als würde man sich durch dichten Nebel bewegen. Die Art, wie die beiden Leichen dort saßen, aufrecht, sauber, kontrolliert, ließ keinen Zweifel daran. Sie waren nicht in Panik gestorben. Es war eine Entscheidung gewesen oder ein Befehl. Ich fragte mich, wie lange sie dort gesessen hatten, bevor das Leben aus ihnen gewichen war, und wer ihnen dabei zuhörte. Daniel war schweigsam geworden. Normalerweise hatte er für jede Situation einen trockenen Kommentar, aber jetzt lief er stumm neben mir her. Caleb und Logan entfernten sich wieder in Richtung des nächsten Ganges. Unsere Gruppe hatte sich wortlos aufgeteilt, als hätte jeder seine eigene Grenze gefunden, die er für einen Moment allein überschreiten musste. Ich ging langsam weiter, prüfte mit der Kamera jede Tür. Einige waren verschlossen, andere offen. Die offenen enthüllten Räume voller technischer Geräte, alt, aber hochwertig. Alle standen so da, als wären sie eben erst benutzt worden. Röhrengeräte, Scanner, Klemmbretter mit Notizen, an denen noch die Stifte hingen. Es war ein Einfrieren von Zeit. Als wäre hier jemand im Moment seiner größten Erkenntnis unterbrochen worden und nie wieder zurückgekehrt. Nach etwa 40 Minuten systematischer Dokumentation hörte ich Calebs Stimme aus einem der mittleren Labore. »Eric, Daniel, ihr müsst euch das ansehen, sofort!« Wir folgten dem Ruf und fanden Caleb und Logan in einem Labor, das sich architektonisch leicht von den anderen unterschied. Der Raum war größer, das Licht durch unsere Lampen schwächer, fast verschluckt. An der Rückwand befand sich ein weiteres eingekratztes Graffito, aber dieses war noch intensiver, noch wahnsinniger. »Sie sind hier«, stand da. Diesmal in unregelmäßigem Abstand und mit auffällig schrägen Buchstaben, darunter »Traue deinen Augen nicht«. Und ganz unten, in zitternder, kaum noch lesbarer Schrift, »Whittaker hatte recht«. »Whittaker«, murmelte ich. Das war der Name auf den Personalakten. »Dr. Alan Whittaker«. Logan richtete seine Lampe auf den Boden unter den Worten. Dunkle Flecken breiteten sich aus. Nicht alt, nicht neu. Die Form des Flecks war beunruhigend menschlich, wie ein Umriss, dort, wo jemand lange gekniet oder gestanden hatte. »Blut«, sagte Logan. »Viel davon, getrocknet. Wahrscheinlich Jahrzehnte alt. Aber jemand hat hier geblutet. Und das hier reingeritzt.« Ich trat näher, betrachtete die Worte im Beton. Die Buchstaben waren tief. Man musste sich durch Zentimeter dickes Material arbeiten, um so etwas zu hinterlassen. Wer auch immer es getan hatte, war entschlossen gewesen. Oder verzweifelt. Vielleicht beides. Während ich fotografierte, bemerkte ich, dass Daniel aus dem Raum verschwunden war. Ich folgte seiner Stimme in das angrenzende Labor. Er stand vor zwei Skeletten, die an separaten Arbeitsplätzen saßen. Nicht übereinander gestapelt, nicht eingesperrt, sondern sitzend. So als wären sie mitten in der Arbeit eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Ich trat näher. Jeder Schädel hatte dasselbe Loch, hinter dem rechten Ohr, ein sauberer, kontrollierter Schuss. »Das sind Whittakers Kollegen«, sagte Daniel, »Crane und Hensley, genau wie in den Dokumenten beschrieben.« Ich ging näher an einen der Arbeitsplätze. Die Skelette waren teilweise noch bekleidet. Einer der Kittel trug ein verblasstes Namensschild. Dr. Harold Crane. Sein Geldbeutel lag neben ihm. Ein alter, zusammengefalteter Ausweis darin. Die Fotografie war verblasst, doch der Name war noch lesbar. Ich dokumentierte alles. Jede Seite, jeden Winkel. Beide auf die gleiche Weise gestorben, sagte Daniel. Beide genau an der gleichen Stelle getroffen. Keine Abwehrhaltung. Kein Kampf. Entweder Exekution oder sie haben sich entschieden. Ich richtete den Fokus meiner Kamera auf die Schreibtische. Dort lagen verstreut Papiere, Diagramme, Notizen, vieles mit Stempeln versehen. Klassifiziert. Nur für autorisiertes Personal. Abteilung 5. Dann fand ich etwas, das mir die Luft abschnitt. Ein Dokument mit dem Titel »Optische Wahrnehmungstechnologie – Anomalien und Erkennungsmethoden«. Daniel hatte sich inzwischen einem anderen Tisch zugewandt. Die Berichte hier sprechen von Täuschungstechnologien, von Wesen, die sich als Menschen tarnen können, perfekt, aber unter bestimmten optischen Bedingungen sichtbar werden. Ich blätterte weiter. Die Namen auf den Berichten waren eindeutig. Whittaker, Hensley, Crane. Das war ihr Projekt. Wenn das stimmt, flüsterte ich, dann hatten sie es wirklich entdeckt. Und niemand hat ihnen geglaubt. Logan trat in die Tür, oder sie wollten nicht, dass man ihnen glaubt. Ich spürte ein Kribbeln im Nacken. Der Bunker, die Geräte, das Blut. Alles ergab ein Bild, das mir Angst machte. Diese Einrichtung war nicht nur verlassen. Sie war zum Schweigen gebracht worden. Und ihre Forscher mit ihr. Ich konnte es nicht genau erklären, aber irgendetwas hatte sich seit unserer Ankunft verändert. Die Luft war schwerer, die Stille tiefer. Und wir waren noch längst nicht am Ende dieses Ortes angekommen. Die Temperatur in den unteren Ebenen war weiter gesunken. Unsere Atemzüge waren inzwischen sichtbar im Lichtkegel der Taschenlampen. Es war ein beißend kalter Hauch, der aus den Schächten drang, ein künstlicher Wind, der nicht recht in eine Anlage passen wollte, die seit über 60 Jahren unberührt sein sollte. Daniel sammelte die verstreuten Notizen vom Boden auf, während ich eine Dokumentenmappe aufhob, die halb unter dem Skelett von Dr. Margaret Hensley lag. Das Papier darin war brüchig, aber noch lesbar. Die Schrift war eng, klar, gehetzt. Eine Seite war mit rotem Kugelschreiber unterstrichen. Der Satz lautete: Unabhängige visuelle Existenzformen, sichtbar nur durch Spektralfilter. Ich verstand noch nicht ganz, was das bedeutete, doch der nächste Satz ließ mich innehalten. Subjekte behalten menschliche Form bei. Vollständige Tarnung bei direktem Kontakt. Enttarnung nur unter spektral optimierten Bedingungen. Whittaker meldet Ergebnis an Pentagon. Antwort bleibt aus. Whittaker hatte etwas entdeckt. Etwas, das die Grenzen des Bekannten sprengte. Eric, du solltest dir das ansehen, sagte Daniel plötzlich. Er stand an einem weiteren Schreibtisch in der Ecke des Labors. Ich trat zu ihm und er zeigte mir ein dickes Dokument mit der Aufschrift Prototyp. Optische Filterauswertung Phase 3. Ich überflog die technischen Zeichnungen. Brillengläser mit eingebauten Filtern, Diagramme mit Lichtwellenlängen, Notizen über spektrale Reflexionen. Dazwischen Berichte über Versuchsreihen an Menschen. Es waren Testprotokolle, in denen vermerkt war, dass bestimmte Subjekte unter diesen Filtern anders erschienen. Entstellt, nichtmenschlich, unproportional. In Klammern stand ein einziger Vermerk. Visuelle Täuschung fehlerhaft. Logan betrat den Raum, in den Händen ein weiteres Klemmbrett. Hier steht, dass Whittaker versucht hat, die Regierung mehrfach zu warnen. Dass seine letzte Meldung mit dem Satz endete: Sie sind unter uns. Ein unangenehmes Gefühl breitete sich in meiner Brust aus. Ich kannte solche Sätze. Sie gehörten normalerweise in verschwörungstheoretische Ecken des Internets, nicht in ein Pentagon-gefördertes Forschungsprojekt. Doch das hier war kein Forumseintrag. Das hier war echt. Während wir die Dokumente sichteten, hörte ich plötzlich einen leisen Knall von draußen auf dem Flur. Kein lautes Geräusch, mehr wie das Geräusch, wenn ein einzelner Tropfen auf eine metallene Oberfläche fällt. Daniel und ich sahen uns an. Das war nicht von uns, sagte ich leise. Wir traten auf den Gang hinaus. Nichts. Die Luft war ruhig, der Staub auf dem Boden ungestört. Ich sah mich um, während ich langsam rückwärts ging. Der Gang erstreckte sich endlos, von rotem Notlicht beleuchtet, das nur sporadisch aufleuchtete, wenn überhaupt. Logan, Caleb, habt ihr das gehört? Negativ, kam es aus der Funkverbindung. Wir sind weiter hinten. Haben etwas gefunden, was wie ein Zugang zu einer weiteren Ebene aussieht. Ich tauschte einen Blick mit Daniel. Noch eine Ebene? In keiner der Luftaufnahmen war eine zweite Unterstruktur sichtbar gewesen. Auch Granger hatte nichts davon erwähnt. Wir kommen zu euch, sagte ich und machte mich auf den Weg, Daniel dicht hinter mir. Als wir sie fanden, standen Caleb und Logan vor einer massiven Stahltür. Sie war nicht wie die anderen. Keine Beschriftung, keine Fenster, keine Klinke. Nur eine rot aufgemalte Warnung. Zutritt nur für autorisiertes Personal, Hochsicherheitsbereich. Die Tür war wie ein Tresor, mit Bolzen, Verstärkungen, massiven Scharnieren. Irgendetwas jenseits dieser Schwelle sollte nicht geöffnet werden oder nicht entkommen. »Das hier ist nirgends auf den Plänen«, murmelte Logan. Ich meldete mich bei Granger. »Zentrale hier Callahan. Wir haben einen Bereich gefunden, der nicht in den Einsatzunterlagen vermerkt war. Versiegelte Tür, keine Kennzeichnung auf Karten oder Satellitenaufnahmen, Anfrage auf weitere Anweisung.« Es dauerte ungewöhnlich lange, bis Granger antwortete. Als seine Stimme durch das Funkgerät kam, klang sie rauer als sonst. »Zugriff genehmigt. Verwenden Sie alle notwendigen Mittel. Dokumentieren Sie alles.« Ich war einen Moment still. Seine Stimme hatte gezögert, so als wäre dies nicht seine Entscheidung gewesen. Caleb hatte bereits das Sprengpaket ausgepackt. Kleine, zielgerichtete Ladungen, genug, um durch gepanzerten Stahl zu kommen, ohne die gesamte Struktur zu gefährden. Wir zogen uns zurück. Caleb zählte leise herunter. 3, 2, 1. Die Detonation war kurz und präzise. Der Flur vibrierte. Staub rieselte von der Decke. Als wir zurücktraten, hing die Tür schräg in den Angeln. Ein kalter Luftzug wehte aus der Dunkelheit. Ich schaltete meine Taschenlampe ein und trat vorsichtig ein. Der Unterschied zur oberen Ebene war sofort spürbar. Der Boden war mit grauem Industrieteppich ausgelegt. Die Wände waren weiß gestrichen. Akustikdämmung war zu erkennen. Hier war nichts verfallen. Es war, als hätte jemand vor wenigen Tagen noch hier gearbeitet. Doch die Luft war alt und schwer. Es ging eine kurze Treppe hinab in eine Art Zentraleinheit, ein weitläufiger Raum mit mehreren Arbeitsplätzen. Die Geräte dort waren anders, komplexer, moderner, trotz ihres Alters. Und in der Mitte des Raums saß etwas, das unser aller Atem stocken ließ. Ein Skelett. Vornüber gebeugt an einem Arbeitstisch, eine Pistole noch in den knochigen Fingern. Die Umrisse der Kleidung, der Ausweis, die Forschungspapiere drumherum, alles deutete auf eine einzige Person hin. Dr. Alan Whittaker. Doch neben ihm, auf dem Boden, lag noch etwas. Ein weiteres Skelett. Größer, verzerrt, unnatürlich. Die Knochen waren verlängert. Die Schädelstruktur war entstellt, der Brustkorb deformiert, die Gliedmaßen grotesk verdreht. Die Kleidung? Identisch mit der von Whittaker. Auch die Namensplakette. Auch dieses Wesen hieß Dr. Alan Whittaker. Ich trat einen Schritt zurück. Denn was dort lag, war kein Mensch. Und es hatte dieselbe Identität getragen wie der Wissenschaftler, der daneben starb, während er versuchte, die Wahrheit zu dokumentieren. Es war, als hätte uns der Boden unter den Füßen verlassen. Die Entdeckung der beiden Skelette. Das eine menschlich, das andere etwas anderes, wirkte wie ein Riss in der Realität. Beide trugen denselben Namen, beide lagen im selben Raum. Und doch konnte nur eines von ihnen menschlich gewesen sein. Daniel war der Erste, der seine Stimme wiederfand. Wenn Whittaker tot am Tisch sitzt, wer oder was liegt dann daneben? Ich kniete mich neben das deformierte Skelett. Die Proportionen stimmten nicht. Die Beine waren zu lang, der Brustkorb zu breit und der Schädel, Gott, dieser Schädel, war übergroß mit einem verlängerten Hinterkopf wie bei einer grotesken Karikatur eines Menschen. Doch die Kleidung war identisch. Selbst der Name am Brustschild. Dr. Alan Whittaker. Ich holte meine Kamera heraus und begann zu dokumentieren. Jeden Winkel, jedes Detail. Es war zu wichtig, um irgendeine Unsicherheit zuzulassen. Währenddessen sammelte Daniel die Papiere vom Schreibtisch. Sie waren chaotisch, überlagert mit handschriftlichen Notizen, einigen durchgestrichen, andere mit roten Markierungen versehen. »Eric«, sagte Daniel mit belegter Stimme, »das sind seine letzten Einträge. Schau dir das hier an.« Er hielt mir ein Dokument hin, das deutlich anders war als die bisherigen technischen Berichte. Die Schrift war zittrig, die Buchstaben tief in das Papier gedrückt, fast geritzt. Die letzte Seite war datiert auf den 15. Dezember 1958. Sie haben uns gefunden. Gott helfe jedem, der nach uns kommt. Ich spürte, wie mir der Magen krampfte. Whittaker hatte bis zum letzten Moment gearbeitet. Seine Aufzeichnungen waren voll von Warnungen über visuelle Tarntechnologien, über nichtmenschliche Entitäten, die menschliches Erscheinungsbild übernehmen können, über optische Filter, die die wahre Gestalt offenbaren. Er hatte behauptet, dass diese Wesen innerhalb von Regierungseinrichtungen operierten, sich nahtlos in menschliche Gesellschaft einfügten und nur durch spezielle optische Hilfsmittel enttarnt werden konnten. Und was ist das? Fragte Logan, der auf das deformierte Skelett zeigte. Der Beweis, antwortete ich. Whittaker hat es enttarnt. Vielleicht hat er es getötet. Oder es ist bei der Enttarnung gestorben. Oder, warf Caleb ein, vielleicht hat es ihn getötet und jemand anderes hat das Ding erschossen. Ich wollte widersprechen, aber dann hielt ich inne. Es war möglich. Alles war plötzlich möglich. Schaut euch das hier an, sagte Daniel und deutete auf ein schematisches Diagramm. Whittaker hat eine Brille konstruiert, optische Filterlinsen, die Licht in bestimmten Frequenzbereichen brechen. Er behauptet, dass damit die Illusion zerfällt. Ich nahm das Dokument und sah genauer hin. Es war ein vollständiger Bauplan für ein Gerät, das einem gewöhnlichen Sichtverstärker ähnelte, aber mit einem komplexen Filtersystem versehen war. Auf einem der Blätter waren zwei Skizzen nebeneinander gezeichnet. Links ein normaler Mensch, rechts dieselbe Gestalt, aber entstellt, knochig, mit überlangen Gliedmaßen und schwarzen Augenhöhlen. Whittaker hatte versucht, der Wahrheit ein Bild zu geben. Und dann, ganz plötzlich, hörte ich etwas. Ein leises Geräusch, kaum mehr als ein Atemzug. Ich wirbelte herum. Am Ende des Korridors, vielleicht 50 Fuß entfernt, stand jemand. Regungslos. Im Licht meiner Taschenlampe sah ich die Umrisse eines Soldaten. Uniform aus den 50er Jahren, olivgrün, sauber, gebügelt. Er trug keinen Namen, kein Abzeichen, kein Rangabzeichen. Nur stand er da. Still. Zu still. Michael, wir haben Gesellschaft, sagte ich leise, ohne den Blick von der Gestalt zu nehmen. Daniel trat neben mich, blinzelte ins Licht. Ich sehe nichts. Ich starrte ihn an. Was meinst du? Er steht genau da. Caleb und Logan hatten ihre Waffen erhoben und leuchteten in dieselbe Richtung, aber auch sie schienen nichts zu erkennen. Da ist niemand, sagte Logan. Ich wandte mich wieder der Gestalt zu. Sie hatte sich nicht bewegt, aber sie war da. Ich sah sie deutlich. Eine Sekunde später war sie verschwunden. Kein Geräusch, kein Zucken, einfach weg. Ich lief zu der Stelle. Der Boden war leer, nichts. Kein Fußabdruck, kein Schatten. Doch in der Mitte des Gangs Blut. Frisch. Noch warm, als ich mit den Fingern hineintauchte. Michael, Caleb, hier ist frisches Blut. Sie kamen heran, starrten auf die dunkelrote Lache, die sich über den Betonboden zog. Das war eben noch nicht da, flüsterte Logan. Hundertprozentig. Daniel zog sofort sein Funkgerät. Zentrale, hier Teamleiter. Wir fordern sofortige Evakuierung. Verdacht auf aktive Bedrohung im Zielgebiet. Nichts. Nur Rauschen. Er versuchte es erneut. Mehrmals. Wechselte die Frequenz. Nichts. Kein Kontakt, sagte er schließlich. Granger ist tot, oder? Er sprach den Satz nicht aus. Ich blickte in den leeren Gang zurück. Die Worte Whittakers schossen mir durch den Kopf. Traue deinen Augen nicht. Etwas war hier unten. Und es wollte nicht, dass wir gehen. Das Blut war noch warm. Ich starrte auf den glänzenden Film auf dem Boden, der sich nur wenige Zentimeter von meinen Stiefeln entfernt ausbreitete. Die Farbe war tiefrot, Der Geruch metallisch und frisch. So frisch, dass es keine Möglichkeit gab, dass diese Lache schon beim Betreten des Raumes existiert hatte. Daniel kniete sich daneben und berührte vorsichtig den Rand mit seiner behandschuhten Fingerspitze. »Es ist körperwarm«, sagte er leise. »Jemand hat hier vor wenigen Minuten geblutet. Vielleicht sogar jetzt noch.« »Keiner von uns ist verletzt«, sagte Logan, der inzwischen mit gezogenem Gewehr die Korridore absicherte. »Dann bleibt nur eine Möglichkeit«, murmelte Caleb. »Jemand oder etwas war hier. Gerade eben.« Ich sah ihn an. Wir dachten alle dasselbe. Der Soldat, den nur ich gesehen hatte. Der Soldat mit der Uniform aus einer anderen Zeit, der sich nicht bewegte, nicht sprach und keine Erkennungszeichen trug. Etwas stimmte nicht mit meinem Blick. Oder, und das war die weitaus beunruhigendere Erklärung, ich hatte etwas gesehen, das den anderen verborgen geblieben war. Daniel richtete sich auf. »Wir müssen raus. Sofort. Alle Daten sichern, was wir tragen können. Den Rest lassen wir zurück.« Ich nickte und drehte mich um, zu Whittakers Tisch zurückzukehren. Die Papiere, die Diagramme, die Konstruktionsskizzen, sie alle mussten mit. Was auch immer Whittaker entdeckt hatte, es durfte nicht erneut im Dunkel verschwinden. Während wir hastig Dokumente in Schutzmappen und Transportkoffer packten, fiel mein Blick auf eine handschriftliche Notiz, die sich zwischen zwei Bauplänen befand. Der Satz, in roter Tinte geschrieben, war unterstrichen. Die Filter funktionieren, aber nur bei direktem Blickkontakt. Sie sehen dich erst, wenn du sie siehst. Ich spürte, wie mein Nacken kalt wurde. Wir kehrten zum Korridor zurück, wo das Blut immer noch dampfte. Caleb und Logan sicherten den Bereich, während Daniel und ich die letzten Unterlagen verstauten. »Bereit?«, fragte Caleb. »Bereit«, antwortete ich, obwohl ich wusste, dass ich innerlich weit davon entfernt war. Wir setzten uns in Bewegung, zurück durch die labyrinthartigen Gänge, vorbei an den Laboren und den stillen, toten Räumen. Jeder Schatten an der Wand, jedes Flackern unserer Lampen schien plötzlich ein potenzielles Versteck zu sein. Dann, in einem der seitlichen Flure, blieb ich stehen. Da war wieder diese Gestalt. Der Soldat. Wieder stand er still. Dasselbe olivgrüne Uniformmodell, dieselben ledernen Stiefel, die gleiche reglose Haltung, als sei er eine Statue. Diesmal war er näher, vielleicht 20 Meter entfernt. »Er ist wieder da«, flüsterte ich. »Wer?«, fragte Daniel. »Der Soldat. Er steht genau dort, links vom Lüftungsschacht. Er schaut zu uns.« Logan trat an meine Seite. »Da ist niemand, Eric.« »Doch«, sagte ich, »ich sehe ihn.« Ich trat langsam vor. Die Gestalt bewegte sich kein Stück. Ihr Gesicht war im Schatten, die Uniform makellos, unberührt von Zeit oder Staub. Ich hob die Kamera, aktivierte die Zoom-Funktion und richtete die Linse auf ihn. Und was ich sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Durch das Objektiv sah der Soldat nicht mehr menschlich aus. Sein Gesicht war verlängert, die Augenhöhlen schwarz und leer. Die Haut, wenn es überhaupt Haut war, spannte sich seltsam über hervorstehende Knochen. Die Gliedmaßen waren zu lang, die Haltung zu aufrecht, zu starr. Ich senkte die Kamera. Mit bloßem Auge ein Mensch. Mit dem Filter der Kamera. Etwas anderes. Ich machte mehrere Aufnahmen, dann hob ich mein Funkgerät. »Zentrale, hier Callahan. Visueller Kontakt mit einer nicht identifizierten Entität. Erscheinungsbild wechselt je nach optischem Medium. Wiederhole. Subjekt ist nur unter optischer Verstärkung in echter Form sichtbar.« Rauschen. Nur Rauschen. Daniel trat an meine Seite. »Eric, was siehst du?« Whittaker hatte recht. Die Filter enttarnen sie. Er hat sie gesehen. Und ich sehe sie jetzt auch. Ich richtete meine Lampe wieder auf den Gang. Der Soldat war verschwunden. Aber auf dem Boden, genau dort, wo er gestanden hatte, war eine neue Blutspur. Frisch, nass, tropfend. Wir liefen. Kein Wort wurde gesprochen. Nur Schritte, Herzschläge und das Kreischen von Metall, als wir zurück zur Treppe stürmten, die zur oberen Ebene führte. Doch bevor wir die letzte Stufe erreichten, flackerte plötzlich das Licht. Zum ersten Mal seit unserer Ankunft sprang die Notbeleuchtung an. Rotes Licht, pulsierend, durchdrang die Dunkelheit. Und in diesem Licht offenbarten sich neue Gänge, neue Räume, ganze Abschnitte der Anlage, die wir vorher nicht gesehen hatten. Die Einrichtung war größer, tiefer, komplexer, als wir je geahnt hatten. Dann, die Treppe zur oberen Ebene schien endlos, obwohl wir sie vor nicht allzu langer Zeit erst hinabgestiegen waren. Unsere Schritte hallten in den Betonwänden wieder, doch es war nicht mehr derselbe Klang wie zuvor. Die Wände wirkten enger, der Hall dumpfer, als würde der Bunker selbst unser Kommen registrieren, als würde er atmen. In der Dunkelheit hinter uns flackerte das rote Notlicht wie ein unheilvolles Signal. Es war kein Zufall. Das Licht war nicht durch einen Stromfehler aktiviert worden. Es war ein Mechanismus, der auf unsere Bewegung reagiert hatte. Als wir das obere Stockwerk erreichten, blieb ich stehen und drehte mich um. Die roten Lichter liefen nun Abschnitt für Abschnitt zurück in die Tiefe, als würde eine unsichtbare Hand sie einschalten, Raum für Raum, systematisch. "Es verfolgt uns", flüsterte Caleb. "Oder es will, dass wir sehen, was wir verlassen", sagte ich. Wir betraten die Hauptgänge, die wir zu Beginn der Mission dokumentiert hatten. Unter dem roten Licht wirkte alles verändert. Die Laborräume, die Flure, selbst die Luft schien schwerer geworden zu sein. Das Summen von alter Elektronik lag in der Luft, obwohl keines der Geräte eingeschaltet war. Daniel zog die Karte der Anlage hervor. "Wir müssen zurück zum Eingang. Keine Umwege. Wir holen das Fahrzeug, setzen sofort ein Evakuierungssignal ab." "Funk funktioniert nicht", erinnerte Logan ihn. "Wir müssen hoffen, dass Granger uns entgegenkommt." Aber ich glaubte nicht mehr daran. Granger war nie 20 Meter vom Einsatzort entfernt gewesen. Die perfekte Positionierung, seine überhastete Genehmigung zur Sprengung der Sicherheitstür, seine merkwürdige Anspannung, Asse. All das hatte einen anderen Ursprung. Er wusste, was sich hier unten verbarg. Wir passierten Labor A. Durch das Fenster sah ich, wie eine der Schranktüren offen stand. Vorher war sie geschlossen gewesen. Ich war mir sicher. Ich sagte nichts. Keine Zeit für Zweifel. Wir erreichten die Haupteingangstür, dort, wo Daniel den Schneidbrenner eingesetzt hatte. Die Luft draußen war dunkel und trocken. Sterne funkelten über der Wüste. Und vor uns, wie aus dem Nichts erschienen, standen mehrere Militärfahrzeuge. Scheinwerfer flackerten auf. Und dort, an der Spitze der Kolonne, stand Colonel Nathan Granger. Er wirkte ruhig. Zu ruhig. "Bericht", forderte er mit derselben schneidenden Stimme wie beim Briefing. Ich trat nach vorn. Mein Herz hämmerte in meiner Brust. "Sir, wir hatten Sichtkontakt mit mindestens einer nicht identifizierten Entität. Feindliches Verhalten nicht bestätigt, aber sämtliche Indizien deuten auf aktive Präsenz im Komplex hin. Dokumente gesichert, Forschungsergebnisse geborgen, visuelle Täuschungstechnologie durch optische Filter enttarnt." Granger nickte. Keine Überraschung, keine Nachfrage. "Verluste?" fragte er. "Negativ, keine Verletzten, aber die Funkverbindung war vollständig unterbrochen, wahrscheinlich durch Störsignale innerhalb der Struktur." Wieder nickte er. Dann wandte er sich wortlos um und hob eine Hand. Hinter uns begann der Bunker, Abschnitt für Abschnitt von Spezialkräften abgeriegelt zu werden. Betonmischer wurden entladen, Stahlplatten ausgelegt, schwere Maschinen positioniert. "Was ist das hier?" fragte Caleb fassungslos. Granger drehte sich zu uns um. Seine Stimme war ruhig, fast beiläufig. Sicherung. Dauerhaft. Ich trat einen Schritt näher. Sir, mit allem Respekt, diese Reaktion war vorbereitet. Sie standen bereit, als hätten sie gewusst, wann und wo wir wieder auftauchen. Er sah mich an. Länger als notwendig gewesen wäre. Und wenn dem so wäre, Sergeant Callahan? Ich sagte nichts. In diesem Moment wurde mir klar, wir waren nicht entsandt worden, um Daten zu bergen. Wir waren eine Prüfung, eine Messung, ein Risiko. Granger winkte einen Offizier heran. Einzeln in den Befragungsraum, sofort. Daniel, Logan und Caleb wurden voneinander getrennt und in verschiedene Fahrzeuge geführt. Ich blieb zurück. Granger trat näher an mich heran. Sie haben es gesehen, nicht wahr? Ich schwieg. Ihre Augen. Sie sehen jetzt mehr als früher. Whittaker hatte dasselbe Problem. Das rote Licht hinter mir warf einen langen Schatten auf seine Gesichtszüge. In diesem Moment, in diesem einen, schrecklichen Moment, glaubte ich zu sehen, wie sich seine Konturen ganz leicht verschoben. Nur ein Zucken. Nur eine Sekunde. Doch es war genug. Ich wusste, was Whittaker gesehen hatte. Und warum er nie das Labor verlassen hatte. Granger nickte leicht, als hätte er verstanden, dass ich es erkannt hatte. Sie werden schweigen, Sergeant Callahan, sagte er leise. Oder das, was Sie gesehen haben, wird Ihr kleinstes Problem sein. Dann wandte er sich ab. Und das Tor zum Bunker wurde mit frischem Beton versiegelt. 3 Meter dick. Für immer. Der letzte Sack Beton fiel mit dumpfem Schlag auf den frisch gegossenen Verschluss der Bunkertür. Die Mischung war noch feucht, die Luft davon erfüllt. Als das metallene Rührwerk zum Stillstand kam und das Scheinwerferlicht der Fahrzeuge abgeschaltet wurde, senkte sich eine bleierne Stille über den Ort. Eine Stille, die anders war als alles, was ich bisher erlebt hatte. Es war keine natürliche Ruhe. Es war das Verstummen eines Ortes, der nicht vergessen werden sollte, sondern zum Schweigen gebracht wurde. Ich saß allein in einem mobilen Verhörcontainer, irgendwo am Rand der Absperrung. Die Lüftung summte monoton, die Neonbeleuchtung flackerte hin und wieder. Der Raum war steril, fast schon kafkaesk. Eine Frau betrat den Raum, etwa Mitte 40, strenger Gesichtsausdruck, die Haare zu einem perfekten Knoten gebunden. Ihre Kleidung war makellos, aber nicht militärisch. Sie stellte sich vor als Karen Doyle, Abteilung für Verteidigungsangelegenheiten. Hinter ihr trat ein schweigsamer Mann ein. Grau, ausdruckslos, mit einem Blick, der nicht zu blinzeln schien. Stephen Hale. CIA, sagte sie knapp. Er nahm in der Ecke Platz, ohne ein Wort zu sagen. Auf dem Tisch lagen bereits vorbereitete Formulare, Akten, dicke Mappen mit meiner Personalakte, meiner medizinischen Geschichte, sogar Details über meine Familie. Sergeant Callahan, begann Doyle sachlich, Operation True Sight unterliegt nun der höchsten Geheimhaltungsstufe. Sie werden diese Dokumente unterschreiben. Sie schob mir die erste Mappe hinüber. Ich überflog die Seiten. Es ging nicht nur um Vertraulichkeit, es ging um permanentes Schweigen. Die Klauseln nannten explizit Kapitalverbrechen im Fall von Verstößen, Landesverrat, lebenslange Haft, in besonders schweren Fällen, Todesstrafe. Sie dürfen keine Details dieser Mission mit jemandem teilen, fuhr Doyle fort. Nicht mit Kameraden, nicht mit Angehörigen, nicht mit anderen Regierungsstellen. Ich blätterte weiter. Ein ganzer Abschnitt war nur dem Thema ODI, nichtmenschliche Entitäten, gewidmet. Mit juristischer Präzision wurde jede Formulierung erfasst, die ich niemals äußern durfte. Hale beobachtete mich die ganze Zeit über, ohne ein einziges Wort zu sprechen. Nur seine Augen bewegten sich, glitten über jede meiner Reaktionen wie ein Scanner. Sie erwähnten während der Befragung eine Gestalt in einer veralteten Uniform, sagte Doyle. Erzählen Sie uns von diesem Vorfall. Ich überlegte einen Moment, dann sprach ich langsam. Die Figur war menschlich. Im ersten Moment. aber nicht unter optischer Vergrößerung, sie war etwas anderes. Hale lehnte sich nach vorne. Es war das erste Mal, dass er sich regte. »Beschreiben Sie die Abweichungen«, sagte er leise. »Knochige Extremitäten. Ein verlängertes Gesicht. Augenhöhlen ohne Tiefe. Es war keine Maske. Es war seine wahre Gestalt.« Doyle machte sich Notizen. Hale sagte nur, »Die anderen konnten es nicht sehen?« »Nein, nur ich.« Sie wechselten einen Blick. Kurz, aber bedeutungsvoll. Dann wurde das Protokoll unterbrochen. Doyle schob mir die letzten Seiten hin. »Ab sofort sind Sie administrativ gebunden. Ihre Einheit wird aufgelöst. Ihre Kameraden erhalten neue Einsätze ohne Möglichkeit zum Kontakt.« Ich unterschrieb. Ich hatte keine Wahl. 2 Tage später war ich zurück in Kalifornien. Ich bekam einen Schreibtisch in einem Lagerhaus der Basisverwaltung. Kein Waffenkontakt, keine Auslandseinsätze, nur Papier. Die anderen wurden ebenfalls versetzt. Daniel nach Camp Leon. Logan nach 29 Palms. Caleb nach Quantico. Ich hörte nie wieder von ihnen. Ich wusste nicht, ob sie noch lebten oder ob sie wie ich in Schweigen gezwungen wurden. Nachts träumte ich von den Gängen im Bunker, vom rot flackernden Licht, von den starren Augen der Kreatur im Soldatenkörper und vom letzten Blick, den Granger mir zuwarf, bevor sie den Bunker versiegelten. Ein Blick, der fragte, »Wie viel hast du wirklich gesehen?« Und schlimmer noch, ein Blick, der wusste, »Du wirst nicht aufhören zu suchen. Die Zeit verging nicht.« Sie tröpfelte. 5 Jahre waren vergangen, seit ich das letzte Mal einen Fuß in den Wüstensand vor jenem Bunker gesetzt hatte. 5 Jahre, seit das rot flackernde Licht die Schatten offenbart hatte, die niemals gesehen werden sollten. Ich lebte nun in Phoenix. Eine kleine Wohnung mit Sicht auf einen Parkplatz, der zu jeder Tageszeit zu hell war. Die 2. Schlafzimmerecke hatte ich zu einem Büro umfunktioniert. Dort stand mein Laptop, ein Drucker, ein kleiner Safe hinter dem Bücherregal und die Unterlagen, die ich nicht vernichten konnte. Whittakers Notizen, Baupläne, Skizzen. Ich hatte sie digitalisiert und mehrfach verschlüsselt. Aber das Originalpapier lag noch da. Gelblich, spröde, wie ein atmendes Relikt aus einer Zeit, die offiziell nie existiert hatte. Manchmal wachte ich mitten in der Nacht auf und war sicher, Schritte im Flur gehört zu haben oder ein Kratzen an der Tür. Jedes Mal war es still, wenn ich nachsah. Aber die Stille war nie beruhigend. Sie war gespannt. Die Überwachung war da. Subtil, aber stetig. Ein grauer Sedan mit getönten Scheiben parkte jeden 2. Tag auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Eine Frau im Supermarkt stellte mir gezielte Fragen zu meiner Vergangenheit. Eine E-Mail kam ohne Absender mit nur einem Satz. Bleib bei der Verwaltung. Frag nicht weiter. Ich fragte trotzdem weiter. Zunächst vorsichtig. Alte Universitätsarchive, deklassifizierte Regierungsdokumente, öffentlich zugängliche Newsletter. Whittakers Name tauchte tatsächlich auf. Frühere Veröffentlichungen zu optischer Physik. Ein Vortrag im Jahr 1955 über Wellenbrechung im ultravioletten Spektrum. Dann ein Artikel von 1957 in einem militärischen Forschungsjournal. Stark redigiert, viele Passagen geschwärzt. Und dann fand ich es. Eine interne Korrespondenz zwischen dem Verteidigungsministerium und dem sogenannten Projekt Morningweil. Nur ein kurzer Vermerk. Dr. Whittakers Arbeit zu optischer Infiltrationseindämmung wird als strategisch kritisch eingestuft. Weitere Verbreitung verhindern. Ich fror. Das war der Beweis. Sie wussten es. Sie wussten es die ganze Zeit. Eines Nachts, es war 23:30, klingelte mein Telefon. Unbekannte Nummer. Ich nahm ab. Eric Callahan, sagte ich. 10 Sekunden Stille. dann eine Stimme, flach, tonlos, ohne jede Modulation. Sie sollten aufhören, über optische Filter nachzudenken, Mr. Callahan. Die Leitung wurde unterbrochen. Ich erstarrte, denn die Stimme war nicht menschlich. Nicht falsch, aber leer. Wie ein perfekter Satz, gesprochen von jemandem, der nicht verstand, was er sagte. Ich stellte meine Recherchen ein. Für eine Weile. Ich installierte neue Sicherheitsmaßnahmen, richtete eine Luftspalte unter der Wohnungstür ein, brachte Kameraattrappen an, aber ich wusste, wenn sie mich wollten, wären all diese Dinge bedeutungslos. Trotzdem, ich konnte nicht abschalten. Whittaker hatte die Wahrheit dokumentiert. Wesen, die sich vollkommen an den Menschen anpassen konnten. Erscheinungen, die nur unter bestimmten Lichtverhältnissen ihre Tarnung verloren. Und ein System, das ihre Existenz schützte. Nicht durch Unwissenheit, sondern durch Kontrolle. Karen Doyle, Stephen Hale, Granger. Vielleicht waren sie einst menschlich gewesen. Vielleicht auch nie. Vielleicht waren sie Teil jener Struktur, die sich von innen heraus durch unsere Systeme fraß. Nicht mit Gewalt, sondern mit Geduld. Ich begann, ein Dossier zu schreiben. Kein Blog, keine Veröffentlichung, nur ein interner Bericht. Verschlüsselt, mehrfach gesichert. Für den Fall, dass ich verschwand. Ich hinterlegte Kopien an mehreren Orten. Bei einem befreundeten Anwalt, einem alten Kameraden, sogar per Post an ein Archiv in Kanada, versehen mit einem Zeitvermerk. Ich wusste, dass meine Zeit begrenzt war. Denn seit jener Nacht im Bunker hatte ich eine Fähigkeit entwickelt. Ich konnte sie sehen. Nicht immer. Nicht jeden Tag. Aber manchmal, in spiegelnden Fenstern, auf alten Monitoren, durch alte Linsen, da verzerrte sich das Bild und für einen kurzen Moment sah ich darunter. Knochen, die nicht passten. Augen, die zu tief lagen. Münder, die sich nicht bewegten beim Sprechen. Sie sind da, überall, nicht viele, aber genug. Und wenn ich das Licht ausschalte, sehe ich manchmal noch den Soldaten, wie er am Ende des Korridors steht, wartend, still und immer dort, wo meine Augen ihn finden.